Lust, Hip-Hop leben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Für dich war Rap eine Branche, für mich die einzige Chance.
Wahre Worte sind nicht immer schön. Okay.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast, zum Buch und Hörbuch Die Bossin. Leute, ich bin einfach so aufgeregt, dass sie hier ist, weil ohne sie gäbe es dieses Buch nicht, dieses Hörbuch nicht und auch diesen Podcast nicht. Herzlich willkommen, Nina Sternburg.
Oh, Marina, you make me cry. Ganz viel. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr geehrt, hier sein zu dürfen. Genauso geehrt, wie ich überhaupt war, bei diesem Buch mitmachen zu müssen und Teil dieser Geschichte zu sein.
Die Leute fragen ja immer so, ja, was ich mich natürlich nicht gefragt habe, weil ich ja vorher schon an Büchern mitgearbeitet habe, aber es ist so, wie kommt man dann dazu, mit wem man das macht?
Mhm.
Und ich weiß noch, dass ich mit meinem tollen Verleger Florian telefoniert habe und in meinem Kopf war so, ich will Nina, weil Nina hat das Manuelsen-Buch so toll gemacht, Nina hat das Vanessa Mai-Buch so toll gemacht, ich will schon Nina, aber boah, Nina schreibt halt für Stars und so. Und dann war Florian so, ja, ich würde gerne Nina fragen. Und ich war so, oh mein Gott, ja, da muss ich es nicht machen, danke. weil ich will dieses Nein nicht hören. Und als er mich angerufen hat und gesagt hat, dass du zugesagt hast, war ich nicht nur krass geehrt, sondern ich wusste ab dem Moment, dass es der größte Safe Space sein wird für mich.
Ja, und dass was ich, wichtig ist
ja,
bei so einer
absolut,
Arbeit.
Gerade wenn man so ehrlich ist. Und ich habe es ja auch schon in vielen Interviews gesagt, aber ich möchte es hier auch nochmal machen. Neben dem Riesendank, dass du so, dass du meine Geschichte so erzählt hast und so geschrieben hast, wie ich sie mir nie hätte vorstellen können, wie ich sie aufschreiben hätte können und du sogar dafür gesorgt hast, dass ich weine über mich selber.
Und ach, das so Lob, schwer ist das nicht mal.
und das Lob einfach auch so krass an dich geht, möchte ich trotzdem auch nochmal sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass du diese emotionale Reise mit mir gegangen bist, weil wir ja von Anfang an auch gesagt haben, wenn wir es machen, sind wir brutal ehrlich.
Mhm.
Und zur Ehrlichkeit gehört ja bei mir im Leben auch einfach sehr viele schlechte Phasen. Und ich habe ja oft geweint und ich war oft einfach auch wütend. Und ich kann mich erinnern, einmal hatten wir einen Call und du hast am Ende des Calls zu mir gesagt, wow, ich habe dich diesmal nicht zum Weinen gebracht. Und in der Sekunde sind mir die Tränen gekommen.
No.
Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wie war es denn so für dich, mit mir zu schreiben?
Es ist lustig, weil ich erinnere mich auch noch genau an den Anruf von Florian, wo mit dem Buchprojekt kam. Und da war ich glaube, so in den finalen Zügen, 2 Wochen bevor ich das Buch mit Said Idris Hashemi abgegeben habe.
Was übrigens großartig ist, falls ihr es noch nicht gelesen habt.
Ah, dankeschön. Genau über den Terroranschlag in Hanau und sein Leben davor und danach. Und ich war durch eigentlich, also sowohl emotionally als auch so, ich hatte dieses Buch gemacht und ich hatte kurz vorher, war Vanessa kurz vorher? Ich weiß, das war so back-to-back mehr oder weniger auch und ich war so, ich hatte noch kurz vorher zu irgendjemandem gesagt, so, ich bin jetzt erstmal durch mit Büchern und dann kam der Anruf von Florian, meinte so, Marina will ein Buch machen. Ich war so, na fuck, oh Gott, ich komm doch nicht aus der Nummer.
Sorry.
Da kann ich nicht Nein sagen, weil ich aber auch wusste, dass wir haben immer eine wunderbare Arbeitsatmosphäre gehabt und ich wusste auch, ein Buch mit dir wird auch natürlich eine Herausforderung auf einer ganz neuen Ebene, aber ich liebe eine Herausforderung. Plus, ich wusste eben, wenn jemand abliefert, dann auch du. Und ich wusste so, ey, mit Marina ein Buch machen wird einfach, diese Erfahrung will ich nicht missen. Und deswegen wusste ich, egal wie, ich gebe das jetzt ab, kann kurz so einen Monat durchatmen und dann geht's weiter, weil da will ich nicht danach sagen müssen, ah scheiße, hätte ich es mal gemacht. So, ich wusste, ich muss das machen.
Also das ist jetzt auch wirklich kein Fishing for Compliments oder so, sondern es gab so eine Situation oder so einen Moment, als ich so die ersten Sachen von Idris gesehen und gelesen habe, dass ich weinend zu Hause saß und zu Dash gesagt habe, ich schäme mich so sehr, dass, weißt du, Nina hat so ein wichtiges Buch geschrieben und über so eine wichtige Geschichte, über so einen wichtigen Menschen, der so mutig ist und für uns alle einfach auch ein Role Model ist. Und jetzt komme ich. Und das war am Anfang, war das so komisch für mich, weil ich aber wirklich so, weißt du, es hat ja nichts mit Selbstmitleid zu tun, aber manchmal kommt man ja auch in diese Situation, wenn man das alles durchlebt hat, dass man denkt so, oh, warum war immer alles so scheiße? Und so dieses, man steht trotzdem jeden Tag auf, aber ich erkläre das auch immer so, dass ich sage, so das Kind in mir ist halt auch lebendig und das Kind in mir ist lange nicht gestreichelt worden von mir und er hat auch erst nach dem Buch wirklich eine Entschuldigung von der erwachsenen Marina bekommen. Und deswegen fand ich das so krass, dass du einmal so ein wichtiges Buch geschrieben hast und ich dachte, oh Gott, ey, jetzt komme ich so um die Ecke. Aber du hast mir dieses Gefühl so gar nicht gegeben.
Nein, weil das auch nicht existiert für mich. Also, ne, für mich ist prinzipiell sowieso jeder Mensch spannend und jeder Mensch hat eine Geschichte, die interessant ist, sich anzuhören und zu wissen, was passiert. Und ich finde auch, es gibt keine Hierarchie aus, wer ist es jetzt mehr wert oder weniger, seine Geschichte zu erzählen, ja. Sondern jede Geschichte ist individuell für sich gesehen in ihrem Rahmen wichtig erzählt zu werden und auch gelesen zu werden. Und das eine muss nichts mit den anderen zu tun haben. Und ich glaube, Idris würde das auch ganz genauso sehen, mit dem ich das ja auch, also ne, mit ihm zusammen gemacht habe. Und das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also ich glaube, die wenn man sich jetzt da auch die Reihenfolge ansieht, mit dem ich angefangen hatte, so zuerst Manuelsen, dann auch Vanessa, das ist ja auch total unterschiedlich.
Total.
Aber jedes für sich ist total spannend und interessant. Und ich glaube, es ist halt so ein Ding, ne, mit den Vergleichen, egal wo im Leben, ob im Beruf, ob auf persönlicher Ebene, ob auf Aussehen, ob auf Beziehungen. Meistens ist es Quatsch.
Gibt's eigentlich ein Buch, Oscar? Gibt's sowas?
Pulitzer, der Nobelpreis. Der
also ganz ehrlich, ich finde ja, dass Nina einen Buch-Oscar bekommen müsste, weil Schauspielerinnen werden ja ganz oft gelobt dafür, dass sie so in Rollen schlüpfen können und diese Gefühlswelt von, auch Beispiel, wenn sie eine echte Person nachstellen, ne, so wie Lady Gaga diese Versace oder Gucci oder Gucci-Lady gespielt hat oder so. Ich finde, das solltest du auch als Preis bekommen, weil ich finde, so unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen, auch schmerzvollen Geschichten, das ist ja auch so hart, diese Reise dann mitzugehen und diese Geschichten zu hören. Und du hast es ja gerade selber gesagt, emotionally drained danach zu sein. Und ich finde, wir reden da ganz oft mit Schauspielerinnen drüber, aber selten mit Autorinnen. Wie schützt du dich denn davor? Gerade wenn du so Schicksalsschläge oder auch so ne, Rassismus, wie es bei Manuelsen der Fall war oder so, wenn du über solche Geschichten schreibst, wie schützt du dich davor, nicht komplett loco zu werden während dieser Reise und wie schaffst du es davon, ein bisschen Abstand zu gewinnen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich rede einfach viel drüber, auch dann mit meinem Mann zum Beispiel oder mit meiner Mama. Shoutout an meine Mama. Die ist mein Bestie. Ich versuche schon, mich emotional, ich bin eine sehr empathische Person, würde ich sagen. Und ich kann mich sehr in Leute reinfühlen. Und ich habe einen sehr urteilsfreien Approach eigentlich. Weil
absolut.
Es für mich in erster Linie interessant ist, eben herauszufinden, warum ist wer wie er ist und wie sind wir da hingekommen und ne. Und gleichzeitig muss man sich natürlich emotional in einer gewissen Hinsicht auch abgrenzen. Also es war natürlich bei Manuel auf jeden Fall der Fall mit seinen Geschichten, die wirklich herzzerreißend sind teilweise, als auch natürlich das Buch mit Idris. Da war es natürlich am extremsten, auch in der Recherche. Ich habe ja auch mit seiner Mutter zum Beispiel geredet oder seiner Schwester und das geht einem schon natürlich wahnsinnig nahe oder ich habe Obduktionsberichte auch einsehen können, wo Dinge drinstehen, Fotos. Also das ist schon echt nicht ohne. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich versuche mitzufühlen, aber es trotzdem nicht mitzunehmen und mich zu sehr drinnen zu verlieren, sondern eben auch zu gucken, so wie hat eine Person aber auch diese Situation, Schicksalsschläge, was hat sie damit gemacht? Mhm. Wo ist irgendwie so der Prozess auch aus dem eben Schmerzhaften irgendwie auch herauszukommen? Und ja, ich versuche, glaube ich, einfach aktiv mitzuverarbeiten. Ich lasse auch raus, ich heule auch. Heulen hilft immer, würde ich sagen. Große Empfehlung an jeden, der hier zuhört. Weinen ist sehr cleansing.
Ja.
Ja, versuche es, glaube ich, dann einfach auch hinter mir zu lassen. Also mich reinfühlen, aber nicht drin gefangen zu werden.
Ja. Jetzt hast du es ja selber schon gesagt und wir kommen ja auch dazu, dass ich mit jedem meiner Gästinnen auch über ein bestimmtes Kapitel aus meinem Buch spreche.
Liebe ich.
Und ich nenne kurz das Kapitel und dann erkläre ich, warum. Mhm. Das Kapitel, was ich für uns ausgewählt habe, ist Never Judge a Book by Its Cover. Weil du hast gerade darüber gesprochen, dass du ein empathischer Mensch bist und sehr vorurteilsfrei bist. Und da wollte ich kurz mal so im introducen, wie wir uns kennengelernt haben und warum ich der Meinung bin, dass dieses dieses Kapitel oder dieser Begriff einfach zu niemandem besser passt als zu dir. Ich habe dich als junge Frau kennengelernt, die noch ein bisschen wilder war, die bei Noisy, bei Weiß gearbeitet hat, die aber wirklich, also von Straßenrap zu irgendeinem Opernsänger, jeden Menschen begeistern konnte mit ihrer Persönlichkeit. Und von jedem Interview, wo die Artists rausgekommen sind mit dir, waren alle immer so krass begeistert, weil sie das Gefühl hatten, A, total ernst genommen zu werden, B, aber auch so eine krasse Empathie zu spüren und auch Fragen gestellt zu bekommen, die sie sonst nicht gestellt bekommen. Und es war so krass zu sehen, dass aber auch, wenn Menschen dich nicht kannten, ganz oft, wenn ich denen zum Beispiel gesagt habe, ja, Nina wird das Interview machen oder Nina kommt vorbei und die ein Bild von dir gesehen haben, und wir können ja sehr offen sein, immer direkt gesagt haben, oh mein Gott, ist die heiß. Und es war immer direkt das Aussehen, oh mein Gott, Nina ist so heiß und so. Und ich habe das unterschrieben, aber ich wusste immer, ja, triff mal auf sie. Weil das, was dahinter steht, ist noch heißer. So, also ihr Brain, die Art, wie sie arbeitet, die Art, wie sie ist. Und das hat mich so fasziniert an dir. Weil ich glaube, du kennst das bestimmt auch, vielleicht nicht wie ich aus anderer Perspektive, aber ich habe da ja auch letztens in einem Podcast mit Cherry drüber gesprochen. Ich glaube, du warst schon einer dieser Frauen, wenn du in einen Raum gekommen bist, schon die Leute dich erstmal auf dein Aussehen reduziert haben, weil du nun mal sehr gut aussiehst und du dir deshalb öfter wahrscheinlich deinen Platz erkämpfen musstest mit anderen Mitteln, wie zum Beispiel ich, die eher der Bro war und wahrscheinlich dadurch andere Dinge hinten weggefallen sind. Also ja. Und es gibt wirklich niemanden, dem ich das mehr zutraue, darüber zu sprechen mit mir. Aber weil wir aus beiden, also weil wir unterschiedliche Perspektiven haben.
Absolut.
Liege ich richtig mit der Annahme, dass das so war? Oder magst du uns so ein bisschen erzählen, wie es für dich anfangs war, auf Artists besonders zu treffen?
Ja, da hast du, also das stimmt total. Ich glaube, ich wurde häufig unterschätzt aufgrund meines Aussehens, weil ist ja eh alles subjektiv, wer ist gut aussehend, wer ist hot, wer ist nice. Ne? Aber ich bin vor allem sehr feminin aufgetreten. Und ich wusste schon auch irgendwie bewusst, dass das oft nicht unbedingt ein Vorteil ist in der Rap-Welt. Aber ich war halt irgendwie so, fuck it, so bin ich halt nun mal. Und ich denke immer, man fährt am besten damit, wenn man authentisch ist. Und ich dachte mir, selbst wenn es am Anfang mir das vielleicht schwieriger macht, ich weiß, wenn ich dann doch am Ende gewinne, indem ich das Interview gut mache und sowas, dann fühlt sich's auch wirklich gut an, weil ich habe mich nicht verstellt dabei und bin für was irgendwie jetzt gewertschätzt worden oder geliebt worden, was ich eigentlich nicht bin. Deswegen war ich immer so, ey, okay, mir ist schon klar, dass ich es mir damit häufig nicht unbedingt leichter mache, aber irgendwie habe ich doch so viel irgendwie dann doch Selbstbewusstsein oder ich weiß nicht, was es gab, dass ich mir dachte, so, ey, scheiß drauf. Und komischerweise am Anfang war es für mich sogar gerade vielleicht manchmal auch ein Reiz, dieses so, ich zeig's euch allen und unterschätzt mich ruhig alle. Das ist ein guter Startpunkt auch für so die Basis, weil dann dieses so, oh, die hat ja doch was drauf, die weiß ja doch ganz schön was, die ist nicht einfach nur irgendein Pretty Girl. Das war so eine Genugtuung irgendwie auch oder so ein Beweis sich selbst gegenüber, der sich sehr gut angefühlt hat. Wobei ich mir da im Nachhinein manchmal auch nicht mehr sicher bin, so wie gesund das ist eigentlich, immer so zu denken, so jetzt zeige ich es euch allen und ich muss irgendwie doppelt beweisen, dass ich, so, warum? Aber für mich war das wie so eine Adelung nochmal, wer so diese, diesen Funken der Erkenntnis in den Augen der Menschen zu sehen, wenn sie auf einmal merken, so, oh shit, die hat doch was auf dem Kasten.
Ja, ich glaube, also ich verstehe, was du sagst mit diesem gesund oder nicht gesund, weil wir ja auch in dem Buch darüber gesprochen haben, dass es bei mir auch irgendwann nicht mehr gesund war, Leute überzeugen zu wollen. Aber ich glaube, bei dir war das vielleicht eher so, oder so habe ich es mir gedacht, ich liebe es ja, unterschätzt zu werden. Weil alles, was dann kommt, ist ein Bonus, weißt du, ich meine.
Ja.
So, aber bei dir habe ich wirklich, weil das, was du gerade gesagt hast, dieses ist mir eh scheißegal, das hat man dir angemerkt. Also man hat dir angemerkt, dass du zwar schlau genug warst, wenn du in den Raum gekommen bist, zu wissen, was sie denken. Aber dass du nicht rausgegangen bist und gedacht hast, vielleicht haben die das ja jetzt gedacht, sondern für dich war einfach, wie du es gerade gesagt hast, ich verstell mich nicht.
Ja.
Deine Werte, deine Haltung dir selbst gegenüber und was du toll findest, war dir so wichtig, dass du das auch einfach präsentiert hast. Also man hat es dir auch einfach abgekauft.
Das Komische ist, weißt du, als ich jünger war noch, eben so 24, als ich angefangen habe bei Noisy zu arbeiten, da habe ich auch noch mehr Fix gegeben als jetzt. Ich habe das teilweise heute öfters. Ich denke, die 24-jährige Nina, die hätte sich gar nichts geschissen, hätte einfach gemacht. So, und teilweise sind diese, glaube ich, von wegen unterschätzt werden. Alles, was drüber kommt, ist ein Bonus. Stimmt, aber ich glaube, auf Dauer setzt es ja doch was in einem frei, wenn man immer unterschätzt wird, dass man doch mehr an sich zweifelt auf Dauer. Aber am Anfang war ich halt einfach noch so, also es gab ja noch nichts. Ich habe so bei null angefangen und war so, fuck it, mache ich und alles ist geil. Und wenn man dann natürlich trotzdem so die eine oder andere Situation hatte, wo man gemerkt hat, ich habe mir jetzt irgendwie 2 Stunden lang beim Interview irgendwie den Arsch abgerackert und irgendwie bewiesen, wie professionell ich bin, wie viel ich weiß. Und danach kriegst du trotzdem irgendwelche komischen SMS von wegen, willst du nicht und hast du nicht, wo man denkt so, ha. Ich habe doch jetzt gerade irgendwie 2 Stunden lang dir unter Beweis gestellt, dass ich nicht, also dass du dann teilweise gemerkt hast, die Leute sehen es doch nicht, egal was ich mache. Das ist schon frustrierend, nervig. Und ich glaube, das sind dann so Sachen, die vielleicht einen auf Dauer doch dann so ein bisschen Selbstzweifel machen. Manchmal hilft so Unwissenheit, weißt du?
Naivität
absolut. Kann echt ein Blessing sein teilweise. Ja. Und ich bin da manchmal eben auch einfach reingegangen und war so, umso besser. Und ich glaube, ich mag halt einfach Menschen mit verschiedenen Layers und Multi, dass man ein facettenreicher Mensch ist, der eben mehr zu bieten hat als die Oberfläche. Ich glaube, das hat mich immer gereizt und das war auch vielleicht auch für mich, also ich glaube, mein Interesse an Rap, Deutschrap vor allem und vor allem auch wirklich so die Art Deutschrap, die ich gehört habe.
Und an den Protagonistinnen.
Ja, das war für mich auch, glaube ich, etwas, ich habe das mir mit Absicht auch irgendwie gesucht, weil ich mir dachte, ich will ausbrechen aus diesem Püppchen-Ding und zeigen so, hey, ich sehe vielleicht so aus, aber zu Hause höre ich halt Bassbox und Orgi und was weiß ich, eben Savage und Tony D und Agro und sonst was. Und
ich liebe das.
Was damals nicht cool war, ne? So Anfang der 2000er unbedingt. Und so Frauen haben das generell nicht gehört und so. Oder weniger. Oder geschweige denn, sind auf diese Konzerte gegangen. Ich weiß noch, mit 16 bin ich auf das Brennt den Club Up Tour gegangen von Chorus 86, Money Mark, also Frauenarzt und war noch wer dabei? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich schwöre dir, Marina, auf diesem Konzert waren 4 Frauen insgesamt.
Ja, ey, so war das
eine davon. Aber ich war so immer so, eben gerade, dass das nicht zu mir passt, dann habe ich Dinge umso interessanter gefunden, glaube ich. Weil ich mir dachte so, fuck you, wer auch immer denkt, irgendwie aufgrund meines Aussehens Schlüsse darüber ziehen zu können, wie ich bin, wofür ich mich interessiere, was ich kann.
Aber so ist ja auch, also jeder weiß ja, Shana ist ja meine beste Freundin. Shana ist ja genauso. Also Shana ist ne ein Pferdemädchen mit langen Nägeln und Lashes. Die ist halt ne unfassbar cute, aber ihr Musikgeschmack und das, was sie hört, so und so wie sie ist, so da willst du dich nicht mit der anlegen, so.
Ja.
Und die hat das auch immer gehört. Und ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, so klar, ne, so aus dem Elternhaus ausbrechen und so. Für mich gab's ja das Ausbrechen in der Art nicht. Mhm. Es war ja meine Realität, aber ich kann es total nachvollziehen. Das, was du auch gesagt hast über das Unterschätzen auch zu Selbstzweifeln führen kann, das ist auch total lustig, weil es ist ja auch bei dir so ähnlich wie bei mir, dass wir uns selber ungerne Grenzen setzen.
Ja.
Also von dem jungen Mädchen bei Noisy zu einer Bestseller-Autorin ist ja auch eine Reise. Und ganz oft ist es ja so, und darüber haben wir ja auch gesprochen bei mir, ich will Dinge machen, die man mir vielleicht nicht zutraut. Aber weil ich immer unterschätzt wurde, habe ich immer Selbstzweifel. Also ich habe mich gerade wieder selbstständig gemacht und ich habe die ersten Wochen geheult, weil ich dachte, ich kann ja gar nichts mehr. Wie soll ich überhaupt mein Geld verdienen? Und das für jeden anderen klingt es vielleicht komisch nach 20 Jahren, aber es ist einfach so, weil ich so oft härter für Dinge kämpfen musste, dass ich immer wieder das Gefühl habe, und ich muss noch einen draufsetzen und noch einen draufsetzen. Deswegen, das kann ich schon verstehen, dass dir das Selbstzweifel macht. Aber was ich daran so traurig finde, auch die Situation, die du beschrieben hast, wenn du zum Beispiel in so einem Interview bist, du hast 2 Stunden, eigentlich musst du niemandem was beweisen, sorry, aber dann machst du es auch noch und dann kriegst du auch noch diese SMS. Und das Traurige ist, je öfter das passiert, dass wir so programmiert sind, an uns zu zweifeln, anstatt zu sagen, boah, was ist das für ein ekliger?
Ja, voll.
Weißt du, also einfach nur wegpacken, so der ist das Problem.
Mhm.
Nur er ist das, oder sie, die sind das Problem. Und das habe ich auch nie geschafft.
Mhm.
Und das finde ich schon traurig.
Ja.
Mein Sponsor für den Podcast ist die Hörbuchplattform Audiotheka. Klar, als Autorin liebe ich natürlich Bücher und Hörbücher, kann es daher guten Gewissens empfehlen. Im Hörbuch-Streaming-Abo Audiotheka Club kann man für nur 8,99 im Monat unbegrenzt aus einer riesigen Auswahl hören, also für alle Vielhörer definitiv eine gute Wahl. Und als kleines Special für meinen Podcast könnt ihr ein Kennenlern-Abo für 45 Tage anstatt 2 Wochen bekommen. Gebt dafür einfach den Code 45 Tage im Anmeldeprozess ein. Details wie und wo findet ihr in den Shownotes. Übrigens, mein Hörbuch gibt es natürlich auch bei Audiotheka. Und wenn ihr smart seid, könnt ihr es euch im Rahmen des Kennenlern-Abos quasi for free anhören. Und keine Sorge, ich werde als Autorin natürlich vergütet. Also viel Spaß beim Hören.
Also zum Beispiel, weil du auch meintest von Neusi zur Bestsellerautorin, ey, ich habe mir mega einen eingeschissen, bevor ich das manuell zum Buch gemacht habe, weil ich mir dachte so, ich kann das nicht. Wie kommt die überhaupt darauf, mich überhaupt zu fragen? Oh Gott, wird der überhaupt mich respektieren und reinlassen, weil ich halt so anders bin als er quasi? Und da muss ich wirklich auch einen Shoutout an Manuel geben. Manuel hat das nie gemacht. Also Manuel war nie so, also zumindest nicht in my face. Keine Ahnung, was hat sie dir gesagt?
Nein, auch hintenrum
aber
nicht.
Manuel war so, okay, cool. Du sagst eben so, Marina sagt, sie kann das, dann vertraue ich dir. Und er hat mir nie das Gefühl gegeben, so, was bist du jetzt für ein Püppchen und denkst irgendwie über quasi dich in meine Welt reinversetzen zu können oder so. Der hat nie mir das Gefühl gegeben, dass ich das nicht könnte, dass ich irgendwie nicht qualifiziert wäre oder dass ich irgendwie zu hübsch bin, um Autorin zu sein in Gänsefüßchen, was ich tatsächlich einige Male gehört habe von irgendwelchen Leuten im Internet.
Wow.
Whatever. Aber Manuel nie. Und ich hatte wirklich, ich habe mehrere Crying Sessions gehabt davor, weil ich mir dachte so, wie soll ich das machen? Und oh Gott, was ist, wenn wir keinen Vibe haben? Was ist, wenn er denkt so, ich eben, er kann mich nicht ernst nehmen. Und das war wirklich überhaupt gar nicht so. Er hat mich eben, wie gesagt, ja auch wirklich, muss man auch sagen, und vor allem genommen, überall auch einfach mit reinge... Also er hat mich da jetzt auch wirklich nicht mit Samthandschuhen angefasst. Ne? Ich war dann auch in irgendwelchen Hinterzimmer mit den Angels halt und
aber
so.
Aber er hat es auch ernst genommen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, aber nur weil er mir vertraut hat, es hätte ja auch trotzdem nicht funktionieren können. Aber er war so glücklich und er hat sich so wohl gefühlt, weil er das Gefühl hatte, dass da jemand gekommen ist, der wirklich, wirklich Interesse hat. Und ich glaube, das ist auch der Erfolg dieses Buches, weil... Du hattest A, keine Vorurteile, B, du nimmst Menschen so an, wie sie sind, mit all ihren Umfeldern, du machst da keine Unterschiede und dann interessiert dich wirklich der Kern. Und dieses Gefühl hast du ihm gegeben und man darf nicht vergessen, für Menschen, besonders aus den Kreisen, also im Rap, von der Straße, Gewalt, dies, das, oft hat man ja dieses Gefühl. Guck mal, alleine ich habe in Interviews manchmal das Gefühl, dass Menschen... einfach nur hören wollen, dass ich eine junge Frau bin, die es so schwer hatte im Deutschrap, die dann immer total geschockt sind, wenn ich sage, die Artists waren cool zu mir. Man will ja so ein Bild malen oder man wollte früher immer so ein Bild malen, das ist ja ein bisschen besser geworden. Aber dein Erfolgsrezept, warum er sich so wohl gefühlt hat und sich auch so geöffnet hat und inhaltlich auch so glücklich war, war, weil du ihm auf Augenhöhe begegnet bist.
Ja, absolut.
Ne? Und er das Gefühl hatte, da kommt ein Mensch, weder eine Frau noch einmal, da kommt ein Mensch, dem es wirklich wichtig ist zu wissen, was mich ausmacht und was für Emotionen ich habe. Und ich glaube, das ist etwas, was ich sehr oft über dich gehört habe. Sei es Capo, sei es Schwester Eva, Juju, egal mit wem man gesprochen hat nach Interviews, egal wie... Man darf ja auch nicht vergessen, viele hatten ja auch Vorurteile der Presse gegenüber.
Ja, ja.
Eine Weile war ja Neusi auch so anti alles und so. Ne?
Wir waren ein Hater-Magazin.
Genau.
Hieß es. Das stimmt das überhaupt nicht.
Ich hab's geliebt.
Sehr viel geliebt.
Ich hab's
aber
geliebt.
Wir haben ein bisschen rumgetrollt. Das stimmt schon.
Aber ich muss sagen, ne, also Shoutout wirklich an Eike, an Klaus, dich, die Crew. Das habe ich geliebt.
Ich muss zum Beispiel auch eben zum Thema, weil du auch meintest so, wie jemand aussieht, ein Interview, ne? Klaus, mein Chef damals, hat auch teilweise Interviews, also ich weiß doch, es gab ein bestimmtes Interview, nennen keine Namen, aber dass Klaus dann tatsächlich auch abgesagt hatte, weil davor gefragt wurde, so, wie sieht denn die Interviewerin aus? Ist die saftig oder nicht? Weil
Ciao.
Wenn ja, gelöscht. Dann mache ich's. Wenn nicht, nein. Aber Klaus so, okay, nee, wir machen es nicht. Ja.
Klaus war einfach der Coolste. Und der hat auch so, der hat dich so gefeiert.
Deswegen, aber auch rückblickend auf diese Unsicherheiten. Aber ich glaube auch diese positive Erfahrung, wie das da mit Manuel lief, dann hat man auch nochmal mehr ein Selbstbewusstsein entwickelt eben in so dieses, okay, ich kann das wirklich. Und dann war so, das war das Buch danach, ich so, okay, ich habe keine Ahnung von Schlager. Ja. Bin ich überhaupt qualifiziert, das zu machen? Also ja, das Manuel-Buch, es hat gut funktioniert und ich habe es gut hingekriegt. Aber diesmal muss es scheitern. Also weißt du, so komisches Imposter-Syndrom eben
aber
auch.
Aber das ist genau der Punkt.
Und dann
war es
mit ihr auch super. Und dann habe ich mich eben in diese neue Welt des Schlagers, von der ich vorher keine Ahnung hatte, reingefuchst und wurde von ihr mitgenommen. Und dann hat das auf uns und so mit diesen Unsicherheiten. Deswegen, ja, man kann Unsicherheit mit der Zeit entwickeln, weil man unterschätzt wird. Aber wenn du dann eben die Wertschätzung von den richtigen Leuten, wie du auch sagst, bekommst, dann kann man die schon irgendwie überwinden wieder. Und ich glaube, das ist das, womit du auch absolut recht hattest. Man muss dann einfach aufhören, das auf sich zu projizieren und zu denken, oh Gott, stimmt eigentlich, bin ich doch eigentlich gar nicht so qualifiziert, sondern zu wissen, okay, die Person, die an mir gerade zweifelt, mich unterschätzt, ist halt, halt dann ist der Idiot.
Aber ich habe es geliebt, dass du auch mit Vanessa gearbeitet hast. Das war ja auch mein Wunsch, weil ich eine Sache über Vanessa Mai und auch Andreas, ihr Manager und Mann, sagen muss. Als ich angefangen habe, mit denen zu arbeiten, ne, nochmal, also ich hatte das Glück, das Label Ariola wurde von Markus Hartmann geführt und Markus Hartmann war...
Den mochtest du, ne?
Also wirklich eigentlich sinnbildlich der alte weiße Mann. Mhm. Der ist einfach das Gegenteil davon. Markus Hartmann ist einfach die coolste Socke. Mhm. Aber trotzdem war das ja eine Welt, in die ich gekommen bin, wo nicht jeder gesagt hat, das Ghetto-Mädchen ist willkommen. Mhm. Für Markus gab es das nicht und auch die Kolleginnen bei Ariola waren alle unfassbar cool. Aber die Artist-Camps, weißt du, also und das Team Vanessa war sofort so krass offen mir gegenüber. Und auch in der Zusammenarbeit ist mir sehr schnell bewusst geworden, warum. Und auch in der Zusammenarbeit zwischen euch beiden. Mhm. Und deswegen habe ich auch dieses Glamour-Cover mit ihr, Elif und Katja gemacht.
Ja, geil.
Weil ich es liebe, Geschichten zu erzählen von Never Judge a Book by its Cover. Guck mal, Vanessa, absolut. Der man gesagt hat, wenn sie aus dem Schlager rausgeht, ist ihre Karriere kaputt. Mhm. Die hat erst mal richtig begonnen danach. Und was war das große Problem? Sie war zu sexy für den Schlager. Mhm. Wow. Katja, der man auch am Anfang nicht zusprechen wollte, eine Karriere zu haben. Wie viele Nummer-1-Alben später sitzen wir hier?
Nummer-1-Bestseller-Buch auch, und zwar echt.
Absolut. Und diese Frau ist einfach wirklich selbstbestimmt. Und die ist einfach wirklich einfach ein Vorbild dafür. Und guck dir Elif an. Die ist in die Popwelt gekommen als Nicht-Blondine mit türkischen Wurzeln. Was hat sie gemacht? Sie hat sich wieder neu erfunden. Sie hat es allen gezeigt. Ich liebe diese Geschichten. Never Judge a Book by its Cover ist enorm wichtig zu verstehen, dass es härter für uns ist, Menschen zu überzeugen von uns und immer wieder unterschätzt zu werden. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch mit diesem Kapitel Menschen erklären, dass es total wichtig ist, uns halt nicht auf Aussehen oder auf andere Attribute, die nichts mit unserem Können zu tun haben, zu reduzieren, weil, wie du schon sagst, es ist ein geiles Gefühl, wenn man da rausgeht und jemand sagt, krass, das war richtig cool mit der, aber eigentlich muss der schon glücklich sein, wenn wir reinkommen. Und es ist so funny, weil ich hatte letzte Woche, habe ich mit Esra telefoniert. Mhm. Und Esra ist ja mein Baby, ich bin so stolz auf sie. Und sie ist ja halt jetzt die Deutschrap-Queen. Ich habe ja das Zepter abgegeben. Und es gab so eine Situation, wo ein Management so Richtung so, ja, man weiß nicht, ob sie ihr Geld wert ist, so bla bla bla. Und es ging so ein bisschen darum, so wie können wir denn sicher sein, dass... Und ich habe einfach mich so an mich erinnert früher und gedacht, ey, wenn das einer zu mir gesagt hat, habe ich nicht gedacht am Anfang so, ja, dann nicht, dann geh weg, Alter. So wie Klaus, da machen wir das Interview nicht. Mhm. Sondern ich habe gedacht, okay, ich muss mich beweisen, okay, ich muss ihm ja zeigen. Da habe ich sie angerufen und gesagt, jeder, der nicht aufgrund deiner Reputation und versteht, was du machst, mit dir arbeiten will, kann ich direkt verpissen. Ja. So, du musst niemandem irgendwas beibringen. Und dann habe ich die Frage gestellt in dem Raum für uns beide, passiert das auch unseren männlichen Kollegen? Unseren männlichen deutschen Kollegen im PR-Bereich. Das ist einfach eine Frage, die wir uns gestellt haben. So, wir haben die Antwort nicht, weil wir nicht allwissend sind, aber diese Frage haben wir uns gestellt.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch dieser, ne, sie ist eine Frau mit Hijab, wie oft sie unterschätzt wird. Und jeder von uns hat so eine Geschichte, warum das passiert. Aber ich fand, sehr früh in unserem Zusammenarbeiten halt einmal interessant, dass Menschen dich so unterschätzt haben. Aber was ich auch so krass fand, war, dass ich ganz oft in Situationen mit dir war, wo dein Gegenüber eher kritisch war, Medien gegenüber, kritisch Noisy gegenüber war oder kritisch grundsätzlich Interviews gegenüber war. Und du es immer, ey, wirklich direkt geschafft hast, diese Angst zu nehmen. Und es gab ja auch Künstlerinnen, die mir besonders am Herzen lagen, weil ich wusste, die sind sensibler in ihrer Art, wie sie sprechen oder was sie sagen. Oder sie sind sensibler, weil sie oft einfach in Schubladen gesteckt werden. Ne? Juju hatte dasselbe Problem wie du. Wie kann man so geil aussehen und rappen? Ja, Bitch, sie kann. Mhm. Lebt damit. So.
Ja.
Also wärst du sexy, um zu rappen, so wollt ihr mich verarschen. Und bei Eva war dasselbe Problem so. Die wurde einfach in Schubladen gesteckt. Und du hast es trotzdem geschafft, so ein Vertrauen aufzubauen mit diesen Menschen, sodass ich wusste, bei Manuel und bei Vanessa und so, dass ich mir gar keine Sorgen machen musste. Ich wusste, ich werde keine Anrufe bekommen, wenn du es machst. Aber ich finde es so krass, weil wir können ja sehr offen miteinander sein. Du kommst nicht wie wir aus so super zerrütteten Verhältnissen und bist irgendwie wieder aufgewachsen. Und eigentlich ist es ja auch voll das Vorurteil, was so wir dir gegenüber haben könnten, zu sagen, so ja, schönes Rich Girl aus München. Du weißt, was ich meine. Es gibt ja all diese Vorteile. Aber irgendwie war das nie ein Thema bei dir. Du bist wie so ein Schmetterling. Du bist so einfach, du hast diese Fläche nicht geboten. Hattest du aber, wenn ich jetzt nicht dabei war, hattest du das Problem bei anderen, dass sie oft so gesagt haben, ja, du kannst das ja gar nicht verstehen, du kommst nicht von da und so?
Gute Frage. Ich glaube tatsächlich weniger. Ich meine, Shoutout an meinen Papa, der mir genug Trauma gegeben hat, um doch zu relaten.
Ach, Daddies.
Aber nee, tatsächlich nicht. Aber eben, ich glaube in mehreren, ich vermutlich auch vor allem in dem Kapitel, aber auch in anderen Kapiteln des Buches, ist es eine Grundwahrheit, die ich sehr, sehr unterschreiben würde mit dir. Und das ist wirklich, sei authentisch. Und wenn du dein authentisches Selbst bist, dann werden Leute das erkennen und appreciaten. Und ich glaube, hätte ich jetzt einen auf, übrigens, ich komme eigentlich auch irgendwie aus Neukölln und Arbeiterfamilie oder sonst was, dann wäre das peinlich geworden und Quatsch gewesen. Aber ich habe immer einen offenen Blick für alle Struggles gehabt und irgendwie nicht irgendwie die Annahme gehabt, auch so, ich hätte irgendeine Wahrheit gepachtet, sondern so auch erzähl mir, wie es ist. Und ja, ich kann vielleicht dieses und jenes wissen, aber ich möchte es gerne hören und verstehen von dir. Und das, glaube ich, hat dazu geführt, dass das nie irgendwo im Weg stand. Weil A, habe ich nicht versucht, irgendwas zu faken, was ich nicht bin.
Mhm.
Und B, war ich immer eben offen und interessiert an eben den anderen Welten und den Struggles anderer Leute und darin, mich selbst eben auch zu schulen und klüger zu werden und mich trotzdem eben in die Schuhe von jemandem versetzen zu können, auch wenn das nicht meine Lebenserfahrung war.
Mhm. Voll.
Deswegen hat das, glaube ich, auch, also Thema auch Vanessa, dass du meintest auch, du wusstest, dass es funktionieren würde, obwohl wir jetzt zum Beispiel auch so on the paper nicht so viel gemeinsam hatten, weil wie gesagt, ich bin halt Rap und dies und jenes und sie eigentlich Schlager, aber so im Kern ist Vanessa ja auch so ein, sie ist so authentisch.
Hallo, ihr seid beide Beyoncé-Fans, macht dir gar keine Sorgen.
Sie ist halt real.
Ja,
sie versucht nicht was zu sein, was sie nicht ist und lieber verlässt sie das Genre, aus dem sie kommt, als irgendwas zu tun, was sich nicht nach ihr anfühlt.
Ja, sie macht nur, und deswegen sage ich.
Und das ist, glaube ich, das, auch wenn man teilweise da total unterschiedlich, aber das ist so, glaube ich, eine Lebensphilosophie, nach der alle authentischen Menschen leben und dass man sich da gegenseitig erkennt, glaube ich, auch wenn man on the paper aus komplett unterschiedlichen Welten kommt.
Absolut, Vanessa und ich ja auch.
Ja.
Ne, also wir sind beide irgendwie sehr arm aufgewachsen, aber trotzdem haben wir eigentlich kaum Parallelen gehabt und trotzdem war es sofort Liebe. Und es lag einfach daran, dass ich sehr früh erkannt habe, dass sie wirklich für sich, also weißt du, diese neue Blaupause, die sie kritzeln wollte für jüngere Generationen, und ich finde, ihr wird das viel zu selten attestiert oder man dankt ihr auch viel zu selten, aber ich finde, dass sie dadurch gezeigt hat, dass es halt nicht immer alles Industry planned und bla 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 ist, aber dass auch dass es so wichtig ist, dass du Menschen um dich herum hast, die sagen, be whatever you wanna be, so. Aber auch den Mut, dann darauf zu verzichten, auf das viele Geld, auf all diese Dinge, das hat mir auch einfach gezeigt, okay, diese Frau ist super authentisch. Und deswegen wusste ich, dass ihr beiden euch verstehen werdet.
Ja.
Aber gerade weil wir auch über Vanessa gerade sprechen, ich wollte ein Thema noch mit in dieses Kapitel bringen, was wahrscheinlich schwierig ist, beziehungsweise man redet ungern darüber. Aber ich finde das auch sehr, sehr wichtig. Und zwar Girls Support Girls.
Oh ja.
Ich kann dir ja kurz meine Gedanken dazu mitgeben und dann würde ich mich sehr freuen, wie du es siehst.
Mhm.
Ich bin ja älter, ne, und viele sind ja nach mir sozusagen dazugekommen. Nina, Shana, Miri, Alina, so viele tolle junge Frauen sind irgendwie dazugekommen. Visa natürlich als erstes so. Und ich hatte nicht, also in der Industrie, aber auch so vor der Kamera und so, bei manchen Frauen so das Gefühl von, okay, Girl Support Girls ist wirklich da und wird gelebt, so, ne, aber ich hatte in meiner Karriere manchmal so das Bedürfnis, mich auch hinzusetzen mit den Frauen und zu sagen, und das hat, es ist auch in dieser 50 Years of Hip Hop Female First Doku gesagt worden, ich finde das sehr wichtig, if you wanna change the future, you gotta respect the past. Und
ja,
ich finde, dass oft, und es geht nicht nur um mich, sondern so grundsätzlich, dass oft einfach Frauen in die Industrie gekommen sind und sich nicht gegenseitig supportet haben. Also ich bin da ja auch sehr offen mit umgegangen, weil ich es auch wichtig finde, es ist kein Rumgeheul, aber ich möchte es einfach nur erklären, weil wir ja oft darüber reden, ja, wir müssen das Patriarchat stürmen, bla bla bla, aber wir werden das nicht schaffen, wenn wir uns nicht gegenseitig supporten und das auch ernst meinen, war die Ankündigung meines Buches, dass es mich sehr traurig gemacht hat, dass so wenig Frauen, die ich über die Jahre getroffen habe, geteilt haben. Und ich mir natürlich immer die Frage stelle, also was habe ich falsch gemacht? Oder bin mir auch sicher, dass mein Verhalten wahrscheinlich früher nicht ganz so toll war. Und ich hoffe, wenn sie das Buch lesen, auch mehr verstehen, warum ich war, wie ich war.
Mhm.
Aber
definitiv.
Viele Männer haben das natürlich immer supportet. Und mir wurde ja oft auch einfach Antifeminismus vorgeworfen und so. Ich finde nur grundsätzlich, oder mir ist aufgefallen in den ganzen Jahren, dass ich dieses judgmental sein oder auch Frauen, die sich gegenseitig dann irgendwie die Jobs wegnehmen oder nicht respektieren oder auch nicht feiern und so, mehr erlebt habe als zwischen Männern. Und das hat mir Angst gemacht. Und ich glaube, das war auch ein ganz großer Teil von mir, der dann irgendwann so sich einfach abgeschottet hat. Und ich hatte natürlich viel Glück mit dir und mit Shana und mit Polly und so. Also ich habe immer wieder
Kete.
Ja, Kete war ja auch mein Idol schon davor. Dann hatte ich natürlich das Glück, Visa so früh kennenzulernen. Ich bin ein Riesenfan von ihr und Viola, die ja auch einen ganz tollen Job auch bei Noisy gemacht hat. Und ich habe immer wieder so tolle, eine meiner besten Freundinnen ist Negar, die Expressechefin von der Weiß, die jetzt Drehbücher schreibt und so. Ich hatte ja immer tolle Frauen um mich herum, aber ich habe das Gefühl gehabt, auch zwischen Frauen gab es sehr viel judgy Situationen.
Auf jeden Fall.
Genau, das wollte ich dich fragen. Wie hast du das empfunden? Weil du bist jünger als ich und vielleicht habe ich einfach einen anderen Blick drauf gehabt.
Also für mich war eine, also tatsächlich so die größten FörderInnen, die ich in meiner Karriere hatte, waren definitiv Frauen, zum Beispiel du. Und Viola, also Shoutout an Viola, die mich zu Noisy geholt hatte, weil ich, da habe ich noch studiert und sie nebenher geschrieben und sie hat so erkannt, so
dass Big Shoutout an Viola,
ja, dass ich Talent hatte und hat mir meinen ersten richtigen Job angeboten und auch später bei anderen Projekten zum Red Bull Sound. So Viola war immer jemand, der mich gepusht und supported hat. Du auch, eben von Anfang an, die meinte so, hey, die ist cool, willst du dieses Format machen? Hey, guck mal, das kann, also die mir Sachen klar gemacht hat und also in meiner Erfahrung, ich habe sehr viel Support von Frauen erfahren, aber ich habe auch sehr viel Hate von Frauen erfahren. Und es ist schon so, ich meine, du hast absolut recht, das Patriarchat gehört gestürzt.
Ja.
Aber Frauen sind natürlich nicht frei von den Strukturen, die eben antifeministisch im Patriarchat stattfinden, auch von denen eben besetzt zu sein. Und ich glaube, es gibt da, jetzt kann ich richtig einen auf schlaue Meier
machen. Okay, mach auf schlau.
Es gibt da so ein Adorno-Zitat, wo er, glaube ich, sagt, dass Frauen wie alle in Unterdrückung lebenden Klassen natürlich sich selbst hassen eigentlich auch. Das gilt für arme Menschen teilweise, das geht für migrantische Menschen so, dass es halt, sobald du halt in einer herrschenden Struktur bist, wo du unterlegen bist, gibt es inneren Zwist, weil man kämpft eben dann immer noch um den besseren Platz in der Sonne, weil man ja eh schon das Gefühl hat, man kriegt weniger, man hat weniger Space, also der Kuchen ist nicht groß genug, deswegen Ellenbogen dreimal raus und ich find's furchtbar und ich glaube, ich war ein schlimmes Pick-me-Girl, teilweise auch in meiner Teenager-Zeit, von wegen so, naja, Frauen sind teilweise so kompliziert und ich bin viel cooler als das und dass ich halt schon bestimmt Scheiße gelabert hat auch, aber ich muss sagen, eine Sache, auf die ich stolz bin, ich war immer ein Girls-Girl, ich habe immer gern mit Frauen gearbeitet und das war etwas, was immer so ein bisschen beyond me war, dass ich dachte so, warum bist du so? Es wäre doch viel nicer, wenn wir einfach irgendwie uns gegenseitig pushen würden, statt auch noch irgendwie versuchen, rechts, links wegzutreten. Und das war manchmal offensichtlich, dass Leute einfach so fies zu mir waren oder irgendwie, manchmal war es aber auch, also wo ich erst im Nachhinein über Dritte erfahren habe, so dass ich zum Beispiel gewisse Jobs nicht bekommen hatte, weil eine andere Frau meinte, nein, die nicht. Oder allgemein, ich muss die einzige Frau am Set sein. Da darf nicht noch eine zweite Moderatorin zum Beispiel sein. Oder da darf nicht eine, oder teilweise wirklich, wo Fotos vorgelegt wurden und die betreffende Frau wollte wissen, wie jede einzelne Person aussieht.
Damit keine weitere attraktive Frau vor Ort
ist. Und dann wirklich gesagt wurde, die nicht, die ist okay. Und also das ist passiert, wo ich mir im Nachhinein denke so, ey, komm. So. Also das ist passiert definitiv. Aber ich versuche irgendwie, und ich verstehe deinen Groll auf jeden Fall auch und deine Zeit war echt noch mal eine andere, glaube ich, als meine. Ich versuche es trotzdem den Frauen irgendwie nachzusehen, weil ich halt weiß so, ey, das sind alles Sachen, die teilweise auch strukturell bedingt sind und ey, die haben auch bestimmt ihre Gründe, warum sie wie wo sind. Ich nehme es Männern übler als Frauen.
Ja, also ganz kurz, aber es ist real.
Und ja. Ich habe aber auch gleichzeitig so die Hoffnung, dass das echt besser wird aktuell.
Ja.
Und dass Frauen mehr diese Awareness kriegen, so hey, wir müssen uns eigentlich nicht gegenseitig noch fertig machen und ausboten, sondern eigentlich ist genug Platz für alle da.
Aber, also erstmal muss ich dich korrigieren, ich habe gar keinen Groll, sondern für mich ist es so, ich habe ja auch viel aufgearbeitet, was ich so für Scheiße gelabert habe. Und bei mir ging es ja nie um Frauen und Männer. Mir ging es ja darum, dass ich dachte, man muss stark sein und so.
Ja, ja.
Aber
so eine falsch verstandene Form von Dominanz oder was
weil
auch immer.
Diese Dominanz war ja mein Überlebensinstinkt. Ich dachte, das ist das Einzige, wie es geht so.
Hat ja auch alles seine Gründe.
Hat seine Gründe. Könnt ihr im Buch lesen.
Ja.
Ich habe es ja auch letztens auch im Femkraft-Podcast gesagt. Das Ding ist, guck mal, ich bin da reingekommen und hab gemerkt, okay, es waren ja wirklich wenig Frauen. Die Frauen, die attraktiv waren, die wurden wegen ihrem Aussehen einfach schon, was heißt diskriminiert? Doch, ihnen wurde weniger zugetraut, sie wurden anders behandelt. Man hat sich viel öfter gefragt, ist es ein Groupie oder arbeitet sie? Weißt du, so eine Scheiße halt. Und mir ist das halt nicht passiert. Meine Probleme waren von Dude zu Dude, weißt du, dadurch, dass ich eher so maskulin aufgetreten bin, haben die Männer einen anderen Kampf mit mir geführt. Und ich habe dann, ohne es zu merken, diese Attitüde angenommen. Ich habe auch Ellbogen gehabt. Aber eigentlich, und deswegen, sonst wäre auch Shana so lange nicht mit mir befreundet und auch Polly und so. Und auch Alina kennt mich ja auch schon lange, du ja auch.
Voll.
Es gab immer Frauen, die ich supportet habe.
Absolut.
Und ich bin froh, dass wir darüber sprechen, weil ich finde, das ist immer so verpönt, darüber zu sprechen. Aber ich finde es wichtig, weil mir auffällt, oder also wie gesagt, es ist kein Groll, ich finde es nur sehr wichtig, dass
beziehungsweise, es tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber es schmerzt mehr. Das verstehe ich bei dir. Es schmerzt einfach mehr, wenn es von einer Frau kommt, weil man sich denkt so, Girl.
Naja, es schmerzt mehr.
Also du kennst doch den Struggle. Warum bist du so ätzend jetzt?
Es schmerzt mehr, auf jeden Fall. Und natürlich, der Groll ist nicht da, weil ich auch weiß, dass ich oft wahrscheinlich sehr maskulin rübergekommen bin oder vielleicht Frauen sich bei mir nicht so wohl gefühlt haben, weil sie dachten, weil sie mich vielleicht nicht als Safe Space gesehen haben. Mhm. Deswegen auch diese, weißt du, auch diese Reise musste ich ja machen und auch das beschreibe ich ja im Buch. Ich erschrecke mich vor der Person, die ich mal war. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist wichtig, dass wenn wir...
Dass man das auch outcallt, Frauen
auch daneben sind. Wir müssen das outcallen und wir müssen auch darüber sprechen, dass wir uns noch viel mehr supporten müssen. Weil ich finde, dass uns oft, und deswegen, da gebe ich dir recht, oft haben wir wahrscheinlich das Gefühl, es ist nur Platz für eine oder so. Mhm. Und das ist für mich Bullshit. Ich freue mich darüber. Weißt du, ich freue mich darüber, dass ich so, dass es Polly und Esra gibt, die jetzt die PR-Queens sind. Ich freue mich darüber. Weißt du, weil es viel geiler ist, das zu haben, als irgend so ein 50-jährigen weißen Mann, der auch PR macht und der dann die Jobs bekommt, aber jetzt bekommen es zwei Frauen. Also ich freue mich darüber. Aber ja, also Schmerz auf jeden Fall. Und natürlich die andere Seite ist, ich hatte ja eine Situation, die auch on a daily basis war. Und es hat nicht nur geschmerzt, ich war nicht vorbereitet. Mhm. Ich war mein Leben lang vorbereitet auf, okay, der alte weiße Mann,
Dem zeige ich's.
Und dann kommst du, Beispiel, in dieses Unternehmen und keiner von ihnen ist so. Mhm. Keiner. Keiner gibt dir dieses Gefühl und du bist so, okay, ich muss hier mit keinem alten weißen Mann kämpfen. Im Gegenteil, die sind cool. Mhm. Und in deinem Daily Business triffst du auf eine Frau, die dir das also quasi antut. Mhm. Und du bist nicht vorbereitet. Und auch da wiederum, I was judged by its cover.
Ja.
So sehr. Von so vielen Menschen. Und besonders von Frauen hat mir das so wehgetan, weil ich ein sehr offener Mensch bin. Aber mir wurde das abgesprochen. Also mir wurde meine Persönlichkeit abgesprochen. Und ich war nicht vorbereitet darauf. Und das hat bei mir ausgelöst, dass ich viel mehr an mir gezweifelt habe, weil ich dachte, Mensch, eine Frau wird es doch nicht tun, weil der Machtkampf da ist.
Ja.
Aber der war da. Und
ja, klar.
Ich will auch niemandem irgendwas unterstellen, aber ich glaube, wir können nichts verändern, wenn wir... Guck mal, ich habe dir ja erzählt, eine Frau hat mir gegenüber gesagt, dass meine Persönlichkeit zu stark ist, um eine bestimmte Stelle zu bekommen. Mhm. Diese Person hat danach versucht, das zu gaslighten, indem sie gesagt hat, das war eigentlich als wertvoller Tipp gemeint. Auch da möchte ich nichts unterstellen, weil vielleicht war es so, weil sie ist eigentlich auch voll nett. Aber was sie, glaube ich, nicht verstanden hat, ist, weißt du, wenn du diesen Satz, wenn ich den irgendwem erzählt habe, in meinem Freundeskreis haben alle gesagt, Bastard war das. Also welcher Typ war das? Alle waren geschockt zu wissen, dass es eine Frau war. Ja. Weil wie oft werden uns Frauen eine zu große Persönlichkeit, ein zu großes Ego, zu viel Emotionalität, bla.
Das wird Männern selten vorgeworfen.
Genau.
So, du bist einfach so ein bisschen, du trittst zu stark auf.
Naja, also wann hast du das denn mal gehört? Wenn dann jemand die Persönlichkeit erklärt. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Mich zu erklären damals und dann ein männliches Pendant von mir, das by the way ganz oft echt sehr kritische Dinge gesagt hat und getan hat, war, dem wurde da, wenn man dann zum Beispiel sowas gesagt hat, ja, der hat so ein bisschen Diva-Verhalten, so ein bisschen. Bei mir war alles so, ihr Ego ist so groß.
A nightmare to work with.
Und das finde ich so schrecklich, weil auch da wieder, ne, don't judge me, bro. Wirklich, ich kann auch rationale Entscheidungen fällen. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
So, das ist wie der Typ, der zu mir gesagt hat am Telefon, als ich mich beschwert habe über ein Verhalten einer jüngeren Kollegin gegenüber, dass wir nochmal reden, wenn ich nicht so emotional bin. Und da habe ich auch gedacht, das würde doch auch niemand zu einem Kollegen sagen. Aber back to the topic. Ich weiß, dass das ungern gehört wird. Und ich weiß, dass man sehr oft damit auch ein Problem bei mir hat, dass man mir sozusagen...
Dass du kein Girls Girl wärst.
Dass ich kein Girls Girl bin. Aber ich bin es. Ich bin es sehr, sehr. Aber ich bin es leid, so zu tun, als gäbe es das Problem nicht. Ja. Weil ich habe sehr viele Freundinnen, die unter weiblichen Vorgesetzten mehr gelitten haben, als unter männlichen. Mhm. Und ich finde, wenn wir darüber nicht offen reden können, wenn wir nicht darüber reden können, ist es ganz toll, dass wir jetzt mehr Frauen in der Branche sind und dass wir auch in höheren Positionen sitzen.
Eben, wenn sich dann Frauen auch die negativen Sachen abgucken.
Genau.
Also für Männern bringt uns das auch nicht weiter.
Auch mal ein großes Shoutout an Laura Heid. Laura Heid oder auch eine Marlene Rüber oder so.
Laura Moser. Übrigens auch jemand, der mich immer geil supported hat.
Marlene.
Opportunities gegeben hat.
Genau, dann Alexia bei Two Sides oder Sharon bei Two Sides oder es gibt so viele tolle Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo ich gesagt habe, Laura habe ich jetzt auch genannt, weil sie schon so lange dabei ist. Laura war immer ein Girls Girl. Also Laura Mose auch, aber ne, so Laura Heid hat schon so in Positionen gearbeitet, wo sie oft auch gerade am Anfang die einzige Frau war und sie war einfach ein krasses Girls Girl. Und das gab für sie diese Art von Ellbogen nicht. Und ich glaube, es gab zum Glück auch viele, die das dann auch von ihr gelernt haben oder von Frauen wie Laura Moser oder so. Und ich liebe das zu sehen. Auch
du brauchst diese Vorbilder eben auch, wo du siehst so, ey, es geht. Ich muss nicht irgendwie der Mega-Ego sein und alle anderen Frauen rechts und links wegkicken und nur an mich denken, um es hier irgendwie zu schaffen.
Voll. Und weißt du, auch in
deswegen auch, sorry, ich unterbreche, aber du hast da absolut recht. So, Feminismus bedeutet nicht alles abfeiern, was Frauen machen. Kritiklos. Absolut nicht. Frauen können auch Arschlöcher sein.
Ja, guck mal.
Absolut. Und es ist wichtig, auch das natürlich anzusprechen und zu kritisieren, zu sagen, so, ey, wenn eine Frau sich nicht korrekt verhält, eben weil sie halt auch, ne, so gewisse Verhaltensweisen übernommen hat, dann ist es wichtig, dass man auch das outcallt und daran arbeitet gemeinsam.
Genau. Und das ist aber ganz oft so, dass das keiner hören will.
Aber echt? Hast du das Gefühl, das kann man gar nicht ansprechen?
Also, ich habe ein Beispiel, okay? Und wirklich Shoutout an ihre Karriere und so. Ich will ihr gar nichts absprechen. Ich liebe es, dass es all diese Frauen gibt. Nichtsdestotrotz finde ich, in einem Interview zu sagen, dass die gemachten Ladies so cool sind und only the ugly bitches haten, das hätte Shirin David meiner Meinung nach nicht sagen dürfen. Yeah. Meine Meinung ist...
Ey, aber Shirin ist jetzt auch nicht der Maßstab.
Nein, aber was ich sagen will ist, ich habe das dann auch angesprochen, so im Freundeskreis oder so, und viele waren so total irritiert, weil sie ja für Feminismus steht und eine Frau ist und so, aber das meine ich. Ich finde, diese Doppelmoral darf es nicht geben. Ich finde, wir Frauen müssen auch outgecalled werden. Weißt du, du weißt ja, du kennst...
Weil so lernt man ja auch.
Genau, du kennst meinen Mann. Mein Mann ist feministischer als ich. Literally. Der hat mich oft outgecalled. Mhm. So, gerade am Anfang. Weil...
Man braucht diese Leute.
Weil, guck mal, auch das... Ich gebe dir auch ein Beispiel, worauf ich nicht stolz bin. Aber ich komme ja aus einer Familie mit einer sehr... also weißt du, meine Mutter hat ja im Alter dann irgendwann auch angefangen, so überfürsorglich zu sein. Mhm. So. Und ich habe halt diese Macke so überversorgt. Ich bin so eine Löwenmutter. Mhm. Und ich habe einen Fehler am Anfang gemacht, als so junge Frauen in die Branche gekommen sind. Ich wollte ihnen sagen, sie sollen sich mehr anziehen. Mhm. Also sie sollen nicht so viel Haut zeigen. Nicht, weil ich...
Weil du sie slut-shamen wolltest,
sondern
du wolltest
sie niemals bewahren. Nochmal, wirklich jede Frau, die dachte, dass ich das wollte, ich entschuldige mich nochmal 5 Millionen Mal dafür. Ich hatte Angst um sie.
Ja.
So, aber es ist falsch. Damit habe ich nichts besser gemacht. Und darüber habe ich auch sehr oft mit Shana gesprochen. Mhm. Ne, auch eine sehr attraktive junge Frau und die ja auch mal im Sommer irgendwie mit einem Kleid rumgelaufen ist oder so. Und die auch oft diese Situation hatte, dass dann irgendeiner ihr danach geschrieben hat, ob sie mit ins Kino will. Ich meine, wer sie kennt, sie ist mehr Gangster als alle anderen. aber ich finde grundsätzlich, wir müssen uns alle irgendwie damit beschäftigen, wenn wir Fehler machen.
Absolut.
Und ich finde nicht, dass es in Ordnung ist, sowas zu sagen in einem Interview. Und ne, das ist auch nur ein kleiner Teil. Ich will jetzt noch auch nicht über Interviews von ihr sprechen, aber das finde ich schwierig. Und das ist mir so wichtig, dass wir auch aufzeigen, wenn wir als Frauen, weil ich finde es auch so scheiße, wenn Frauen Interviews geben, also Künstlerinnen, und dann sagen, ja, aber ich verkaufe meine Platten nicht mit Sex. Ganz ehrlich, für mich kann Katja Onlyfans kaufen, wenn sie will. Sie ist für mich einer der coolsten, ehrlichsten, authentischsten, liebevollsten Menschen auf dieser Welt. Die Frau hat mehr Empathie als, glaube ich, 100 Millionen Menschen zusammen. Die Frau lebt das. Mhm. Das, was sie sagt, ist sie auch wirklich. Ja. Und ich glaube, jeder, der sie kennenlernt, verliebt sich in sie genau aus diesem Grund. It's real.
Ja.
Aber ich finde es einfach schwierig, dass wir dann mit so einer Doppelmoral kommen oder wir uns nicht trauen, was zu sagen. Wir trauen uns nicht, Frauen outzucallen. Wenn wir das aber machen, dann lachen doch, weißt du, das ist so wie, wenn wir Ausländer uns streiten, dann haben auch nur die Rechten was davon. Genauso ist es hier, wenn wir uns so benehmen, dann lachen doch Männer über uns.
Ja, ist absolut so. Es ist wichtig von Leuten, die es gut mit einem meinen. Mhm. Da gibt's ja auch das Kapitel gute Kritik versus schlechte Kritik, ne? So, es kommt auch drauf an, wie jemand was, aber es ist total wichtig, die Leute um sich zu haben, wie Darius oder sonst wen, die einen korrigieren.
Absolut. Wenn man,
weil niemand ist perfekt und wir alle, ne, müssen dazulernen. Und wie gesagt, wir alle sind ja auch in diese Strukturen irgendwie reingeboren.
Klar.
Und sich selbst hinterfragen, muss halt oft auch angestoßen werden von außen. Und ich finde auch, das ist wichtig, diese Kritik auch nicht als eben, Kritik ist ja eigentlich so ein negativ besetztes Wort, dabei ist es ja eigentlich neutral. Es gibt positive Kritik, es ist ja Feedback eigentlich. Absolut. Wenn man jemanden sagt, so, hey, dieses und jenes Verhalten ist eben auch sexistisch oder wie auch immer.
Außer die Kritik geht an Animus. Dann ist sie wirklich schlecht gemeint.
Ja, genau. Wir brauchen sogar diese Menschen, die uns auf unserem Bullshit outcallen, sofern sie das positiv, was ist positiv meinen, aber es eigentlich gut meinen und nicht so das sagen, um den anderen fertig zu machen oder klein zu machen oder zu verunsichern.
Nein, genau.
Sondern so, hey, irgendwie ist das nicht cool, was du da sagst oder machst. Wie jetzt zum Beispiel, was du über Shirin gesagt hast, ist jetzt ja nicht so hier Shirin Hate Club Number One, sondern es ist
nein.
So, hey, so du als Künstlerin, alles cool, dies und das, wenn dir diese Themen wichtig sind, so überleg mal, was so ein Satz irgendwie auswirkt, was der bedeutet, wie der bei anderen ankommt. So, es ist
bei
irgendwie
sie wiederum,
uncool.
Bei sie wiederum, weißt du, sich auch so oft rechtfertigen musste für ihr Aussehen und voll. So oft irgendwie in der Kritik steht dafür, dass ich das verstehen kann. Mhm. Ich will ihr das gar nicht ankreiden, ich bin mir sicher, dass es gar nicht so leicht ist. Nichtsdestotrotz finde ich, ist total wichtig, dass wir sowas ansprechen.
Absolut.
Weißt du, das ist ja anders wie, wir waren ja in einem Podcast bei Backspin. Für mich, ich unterscheide das nicht wegen Mann und Frau. Mhm. Ne, das würde er ja also wahrscheinlich gerne so denken, aber der Unterschied, warum ich da Animus so angegangen bin und jetzt eine Shirin so nicht angehen würde, liegt nicht daran, dass sie eine Frau ist.
Ja.
Wenn ich was scheiße finde, finde ich scheiße. Sondern, sorry, dass ich sage, aber who the fuck do you think you are? Mhm. Da irgendwie in einem Podcast zu sitzen und Frauen zu beurteilen.
Ja, ja, ja.
Nach ihrem Aussehen, nach dem, wie sie, also auch witzig, nach dem, ob sie ihre Songs schreiben können oder nicht, oder nachdem du 100 Songs für Bushido geschrieben hast. Wirklich richtiger Vollidiot. Und dann auch darüber zu sprechen, wer eine gute und eine schlechte Frau ist oder ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild. Bro, mhm. Du weißt überhaupt nichts über Vorbilder bei Frauen. Und ich will auch nicht judgen, ob eine Frau ob das so geil ist zu sagen, ich habe ein BBL oder ich habe mich operiert oder keiner. Wir werden alle unterschiedliche Meinungen dazu haben. Für mich persönlich ist, wenn eine Frau, ich habe da gestern auch mit Sübi ganz lange drüber gesprochen, weil ich war so traurig, ich habe sehr viel Geld für Hair Extensions ausgegeben und dann gesagt, Mann, ich wünschte, ich wäre einfach so, weißt du, ich hätte einfach so schönes, langes Haar und ich müsste mir keine Sorgen machen. Und wir haben so darüber gesprochen, wie viel wir eigentlich uns antun, so um mhm. irgendwie an aus, also ich, ne, so sie hat mir ja geholfen mit meiner Skincare und so, aber dann hat sie auch gesagt, ja, es ist traurig, dass du da so viel, aber du machst es ja für dich und so, und ich finde so eine Optimierung, die man sich selber gönnt und so, alles cool. Ich finde auch nicht alles geil und ich würde mir zum Beispiel nicht ich würde mich keiner OP unterziehen, die gefährlich ist oder sowas, mhm. aber ich finde dieses Judgen, besonders von einem Mann, so peinlich.
Ja.
Aber ich finde es dann auch wichtig, wenn ich mich vor diese Frauen stelle, wie sie und Co., dann auch kritisieren zu dürfen, dass es einfach nicht in Ordnung ist,
ja.
Frauen zu, also erstmal so, wer hat dich zur Jury berufen, wer schön und wer nicht schön ist, so.
Ja.
Und zweitens, so eine Aussage zu treffen, ist einfach auch nicht fair. Ich glaube, die Aussage sollte einfach sein, so Mann, weißt du, wie wir manchmal sagen, so, Neider.
Mhm.
Ne, so, die gönnen nicht Neider. Ich glaube, damit wollte sie das sagen.
Ja, ja, bestimmt.
Ne, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass wir solche Dinge besprechen. Wenn Frauen sich irgendwie so verhalten, öffentlich zu haten oder einander anzugehen oder so, macht es. Männer machen das auch so, aber dann mach es nicht auf einer Ebene von, ja, die ist immer nackt, die ist das.
Ja, ja, klar.
Das ist Bullshit.
Klar. Auch Frauen können sich sexistisch verhalten.
Absolut. Absolut, und ich bin mir ganz sicher, dass ich das auch schon immer in der Vergangenheit getan habe.
Ey, ich bestimmt auch. Jeder. Das ist ja nur mal das Ding. Wir leben in einer tendenziell sexistisch geprägten Gesellschaft. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber ich meine, generell ist die patriarchale kapitalistische Struktur eher nicht darauf ausgerichtet, auf Minderheiten Rücksicht zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel eben auch Frauen von eben Migranten, Jüdinnen, sowas jetzt ja eh schon mal abgesehen. Aber eben, das bedeutet ja überhaupt nicht, dass nur Männer sexistisch sein können. So, natürlich können Frauen auch sexistisch
absolut.
Sich verhalten. Und wie gesagt, das tut manchmal sogar mehr weh, weil man sich denkt, so, solltest du es nicht besser wissen? So, du erfährst diese... Ne?
Ja, du weißt es, wie es ist,
du erfährst
in Schubladen
gesteckt
zu werden.
Wie kannst du so? Aber eben, das ist halt nun mal, man ist ja eben in diese Struktur reingeboren. Aber deswegen wichtig, man kann es unlearnen.
Ja.
Und dafür muss man halt aber auch zuhören und an sich arbeiten wollen. So wie du es ja auch gemacht hast.
Genau. Und wie gesagt, ehrlich mit sich selbst sein und auch reflektiert. Also mir ist das total wichtig, weil ich das Gefühl habe, erst dadurch so viel gelernt zu haben und so viel verstanden zu haben, dass nicht alles von dem, was ich getan habe, immer schlechte Intentionen hatte, so, sondern wirklich manchmal aus Angst habe ich so reagiert oder ich wollte jemanden schützen oder ne, auch Beispiel, mich vor jemanden zu stellen und so Leute fertig zu machen, gibt ja auch, kann ja auch dazu führen, dass eine Frau denkt, kann ich mich nicht selber wehren, so. Ich hatte halt dieses Phänomen irgendwie, dass ich dachte, ich muss die Löwenmutter sein. Und dann aber mit sich selber so zu arbeiten, an sich selbst zu arbeiten, wie Curse letztens gesagt hat, ich hatte ihn auch hier zu Gast, nicht nur diese Reise nach außen ist wichtig, sondern diese Reise nach innen.
100%.
So, und die habe ich halt gemacht und das war schwer für mich.
Das ist auch schmerzhaft hier und da.
Absolut.
Aber wenn man die nicht geht, dann verpasst man leider auch einiges.
Absolut.
Nämlich sich selbst in erster Linie.
Und mir hat es ja geholfen. Ich meine, ich habe schon sehr drunter gelitten, von einer Frau so oft die Persönlichkeit abgesprochen zu bekommen und zu wissen, dass sie das nie verstehen wird, in welchen Situationen das war. Und ich auch einfach weiß, dass das sehr viel kaputt gemacht hat in mir für ein paar Jahre. Und ich sehr hart dafür arbeiten musste, das wiederzubekommen. Aber was ich noch krasser fand, war, dass in Gesprächen mit Menschen, denen ich vertraut habe, oft Entschuldigungen dafür gefunden wurden oder es nicht geglaubt wurde, weil eine Frau einer anderen Frau sowas ja nicht antun würde. Und deswegen finde ich auch nochmal zum Abschluss meiner Worte dazu, bitte, bitte, bitte sprecht auch darüber. Denn wir werden nur besser und wir können uns nur weiter schützen und einander supporten, wenn wir das sehr ernst nehmen und wenn wir nicht nur darauf gucken, wie Männer uns sich uns gegenüber verhalten, sondern wie verhalten wir uns gegenüber Männern. Ich habe zum Beispiel mal gesagt, schade, ich kenne bis jetzt nur einen Posse-Track von Frauen zusammen in Deutschland, den Sherry Barn für Amazon damals gemacht hat. Aber manchmal gibt es ja auch dieses, ne, ich find's so geil, Juju hat einfach Ailo gesigned und so, also es gibt es. Aber ich wünsche mir noch mehr. Ja. Ich wünsche mir eigentlich, dass man, wenn man sich hinsetzen würde und sagen würde, ich habe voll Bock, so einen gemeinsamen Track zu machen, du rufst jede an, dass alle kommen würden. Und das traue ich Frauen zu. Auf jeden Fall in der Rap-Szene. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das mit Angst oder auch mit Vorurteilen behaftet ist, weil du, wie du gesagt hast, die auch, und das ist nicht, weil sie scheiße sind, sondern weil sie in diese Industrie gekommen sind und dachten, okay, wir werden ja nur miteinander verglichen und wir müssen jetzt darum buhlen, wer die Eins ist. So, Bro, nein.
Ja.
Packt euch doch zusammen.
Voll. Auch hinter den Kulissen.
Auch hinter den Kulissen. Auch das ist total wichtig. Also, gebt auch Props aneinander. Ne, ich habe das ist so wichtig, dass ihr einander auch das Gefühl gebt, so, weißt du, wie ich habe das ja oft gesagt. Ich bin, als ich in die Industrie gekommen bin, wen gab es schon? Aber ich wusste, dass es Käthe gibt und Käthe war das, was ich sein wollte. Sie war, sie hatte ihren ganzen Männerverein im Griff. Das wollte ich sein.
Ja, Mann.
Und Käthe war, ich meine, ich kann natürlich von Glück sagen, dass sie heute eine meiner besten Freundinnen ist. Aber sie war ein Vorbild für mich. Und ich sage das auch gerne 1000 Mal, weil ich es wichtig finde. Gebt einander Props, so supportet einander.
Projiziert nicht eure Unsicherheiten auf andere.
Genau.
Wenn man merkt, so irgendwie triggert mich das, rangehen so, warum eigentlich? Vielleicht manchmal machen wir unsere Probleme zu den Problemen der anderen. Und die können aber gar nichts dafür, dem auf den Grund gehen, zu gucken.
Kannst du dich dran erinnern, sorry, dass wir beim Splash mal dieses große Frauengruppenbild gemacht haben, dieses Girls-Gruppenbild?
Ja.
Das war der schönste Moment. Shana hat das immer noch, glaube ich, irgendwo bei sich hängen. Das war so ein geiler Moment mit Mona Lina, die noch dabei war und Dalanda und so vielen, Lara. Es war so geil. Oh, es war auch dieses besondere Jahr mit dem Sticker-Album und so.
Stimmt.
Das mit dem Deutschrap-Sticker-Album, was Lara da...
Da habe ich die Texte geschrieben.
Genau.
Ich und Aria, glaube ich.
Ja, das war so geil.
Oder? Ja, Aria hat damit gemacht auch.
Auch Shoutout an Aria. Er, auch wenn er keine Frau ist, ich liebe ihn über alles. aber das war so cool. Und solche Momente, an solche Momente denke ich sehr, sehr gerne.
Ja, seid keine Hater. Männer wie Frauen.
Ja, Mann.
Stop hating.
Ja, und
don't hate, celebrate.
Es ist wirklich so, das muss ich auch nochmal auf einer anderen Seite, also auf einer anderen Ebene sagen, ich bin sehr dankbar, dass ich mit Menschen wie Nina Sternburg, ehemals Damsch, Klaus, Claudi von Fritz, Aria, Ruth, Toxic, Nico, Zino, Shana, ey, Davut von TV Straßensound, so viele Menschen, weil es waren ja nicht nur diese Künstlerinnen, sondern all meine Partnerinnen im Crime wart ihr. Und ohne euch hätte ich den Job nicht machen können.
Yeah.
Und ich will wirklich nochmal sagen, auch Viola, Eike, alle, danke. Mhm. Danke, dass ihr so viel auch mitgemacht habt, weil ich hatte ja auch manchmal echt schräge Ideen. Aber ihr wart immer am Start und du und ich, wir haben auch schon die geilsten Dates gehabt mit Capo im Auto. Wir waren mit Nora beim Jumpen, wir waren mit Julio im Katzencafé. Das war einfach eine geile Zeit.
Warst du auch mit Farid, wo wir in der Limo gefahren sind?
Nein, da wäre ich so gern dabei gewesen.
Und mit Crow in der Badewanne?
Nein.
Das war nicht mit dir?
Können wir bitte nicht darüber sprechen, wo ich nicht dabei war? Nein, da war ich leider nicht dabei. Aber siehst du, du hast schon
wir
die geilsten
sehr,
Sachen gemacht.
Sehr, sehr, sehr geile Sachen miteinander
ja.
gemacht.
Nina, vielen, vielen Dank, dass du nicht nur mein Buch mit mir geschrieben hast, dass du dir diese ganze Scheiße angehört hast, dass du mein Partner in Crime in der ganzen Sache warst, dass du heute hierher gekommen bist. Danke, dass du auch so vielen jungen Menschen zeigst, nicht nur Frauen, dass es keine Grenzen gibt, dass du machen kannst, was du willst, wenn du dich anstrengst. Danke dafür. Danke für all deine Beyoncé-Outfits, weil Leute, wenn ihr einmal Nina Sternburg auf Insta folgt ihr bitte wirklich ohne Witz. Ich habe ihr mal gesagt, würde ich wissen, dass ich zu den Grammys eingeladen werde, ich würde ihren Kleiderschrank stürmen.
Darfst dich jederzeit bedienen.
Vielen, vielen Dank. Liebe Nina, dass du hier warst und wir wollen so einen Spiegel-Bestseller. Wir wollen den Sticker. Besorgt uns den Sticker.
Get the Sticker. Danke dir, dass ich da sein durfte. Es war mir von vorne bis hinten von 2014 bis 2024 eine Ehre.
Auf noch sehr viel mehr. Das war die Folge zum Hörbuch und Buch Die Bossin. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit weiteren Gästen.